Hallo, liebe Hörer von Legendary Games. Schön, dass ihr wieder reinhört bei uns heute mit einem neuen Spiel aus dem Jahr 2023. Und wer sich von euch fragt, warum machen die denn so ein neues Spiel? Dafür gibt es die Antworten in diesem Podcast zusammen mit den zwei bösen Jungs, den Sascha und dem Christian. Hallo zusammen.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Aber ich bin immer noch schockiert, dass wir immer noch böse sind. Aber lassen wir das jetzt doch einfach mal so stehen, oder Christian?
Würde ich auch sagen. Ich könnte jetzt irgendeine böse Begrüßung machen oder die Zuhörer beleidigen oder so, aber das liegt mir auch nicht im Blut. Nee, böse, streichen wir mal.
Also da werde ich sagen, ihr werdet den Dungeon nie besiegen. Wenn ihr solche guten Jungs seid, dann wird es sehr schwierig für euch in dieser Folge durchzuhalten.
Naja, also man muss ja nicht böse sein, um den Dungeon zu besiegen. Aber wir verraten schon wieder zu viel. Um welches Spiel geht es? Das verrate ich euch mal. Das Spiel heißt Evil Dungeon und hat sogar kurz darauf einen Nachfolger erhalten. Aber was es damit auf sich hat, das erzählen wir jetzt erstmal.
Genau, und wie wir da drauf gekommen sind, wir hatten ja bereits den Gregor Schillinger bei uns im Interview, der ist der Vater von Evil Dungeon und Christian, du hattest ja persönlich Kontakt zu ihm und dadurch sind wir auf diese ungewöhnliche Folge gekommen, denn bisher haben wir uns kein Spiel aus der Homebrew-Szene von alten Heimcomputern angeschaut und wie könnte es anders sein, in Deutschland ist es natürlich auch der C64 und da wollen wir heute einfach auch mal einen Blick drauf werfen.
Wie sind wir zu dem Spiel gekommen? Im Grunde war das zufällig entstanden. Evil Dungeon, du hast es ja gesagt, ist Anfang 2023 veröffentlicht worden. Und ich glaube, das war damals, als ich das auf Twitter gelesen habe, in irgendeinem Tweet. Damals war ich auf Twitter noch relativ aktiv. Das ist heute nicht mehr ganz so, weil die Plattform, naja, sich ja auch anders entwickelt hat.
Ja, sie heißt ja jetzt X.
Genau. Wie dem auch sei, jedenfalls habe ich das damals gesehen. Da hatte das jemand gepostet. Bin dann in so einer Retro-Bubble und dann sieht man ja immer da schöne Dinge. Und dann dachte ich, aha, neues C64-Spiel. Das sieht ja schon mal ganz interessant aus. Guckst es dir mal an, was das ist. Und dann habe ich gesehen, okay, da hat jemand einen Dungeon Crawler entwickelt und das ist digital veröffentlicht worden für Emulatoren, aber auch in einer physischen Variante mit einer Anleitung auf einer echten C64-Diskette. Das hat auch ein ganz schönes Cover gehabt. Und da ich ja auch Sammler bin, habe ich gedacht, ach, das ist ganz nett. Und wenn jemand heute noch Sachen für ein C64 programmiert, mag ich das halt auch. Ich finde das schön, dass es heute noch eine Szene gibt, die alte Kiste am Leben hält. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, bestellst es dir doch einfach mal. Hab das gemacht, das im Shop bestellt und habe die Diskette dann halt auch bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, es hätte gut sein können, dass das so ein Spiel ist, was dann einfach ins Regal gestellt wird und niemals gestartet wird. Das wäre auch nicht das Erste. Wie gesagt, wenn man Sammler ist, dann kennt man das wahrscheinlich, dass da manchmal auch der Sammeltrieb größer ist als alles andere. Und ich habe es dann aber mal gestartet, habe dann die digitale Version auch gehabt und habe die mal reingemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass das wirklich unglaublich viel Spaß macht, dass das charmant ist. Und ja, dann haben wir uns mal drüber unterhalten und ich habe Kontakt mal aufgenommen zu dem Programmierer, ihm ein Feedback gegeben und gesagt, dass das echt nett ist und dass ich es auch sehr sympathisch finde, dass er das ja praktisch als Basic-Fingerübung, so bezeichnet das ja auch selber an der Anleitung, eigentlich für sich gemacht hat und dass das schön ist, was da rausgekommen ist. Dann sind wir auch irgendwann ins Gespräch gekommen und haben gedacht, können wir das auch mal wagen, dass wir in einer Podcast-Folge mal was über die Homebrew-Szene machen und uns mal mit ihm unterhalten haben. Ja, und heute ist das Spiel selber eben dran.
Witzige Anekdote dazu. Du hast uns ja mal das Spiel vorgeschlagen. Bei einem persönlichen Treffen in Düsseldorf haben wir uns auch mal drüber unterhalten und ich habe das dann wirklich komplett verdrängt. Aufgrund dessen, Homebrew, ja, ich habe eine große Hochachtung vor solchen Leuten, die neue Spiele auf alten Kisten herausbringen, aber die Interesse ist ja schon so groß genug bei mir in der Spieleszene, dass ich das Thema Homebrew wirklich komplett vernachlässigt habe. Dann war das Thema komplett irgendwie bei uns unterm Tisch gefallen und hier in Ludwigshafen, in meiner Heimatstadt, war dann so eine Retro-Börse, das war eher, muss man sagen, eine Verkaufsbörse von Händlern, die Retro-Spiele und Retro-Zubehör verkauft haben. Und gleich am Eingang war ein kleiner Stand, ganz einsam und verlassen, da stand der Gregor, vor einem C64, wo Evil Dungeon lief. Und ich fand es total interessant, habe mich auch mit ihm ein bisschen unterhalten, mit einem Kumpel zusammen und kam nach Hause und habe euch gleich geschrieben, hey, ich habe, glaube ich, ein tolles Thema für uns, inklusive Interview. Schaut euch mal das Spiel Evil Dungeons an, das von einem netten Kerl namens Gregor Schillinger. Daraus könnten wir was machen. Und deine Reaktion? Ja, das habe ich doch schon vor ein paar Wochen geschrieben. Wir haben uns sogar drüber unterhalten. Ja, so viel dazu, welchen Stellenwert Christian hier in unserer Runde hat. Nee, also das ist einfach, wie gesagt, unterm Tisch gefallen.
Das ist halt das Besondere bei uns im Podcast. Wir hören uns halt gegenseitig so ein bisschen zu, denn der Christian hat ja auch schon Folgen vorgeschlagen, die unter anderem schon da waren. Also Das gehört halt bei uns zum guten Ton.
Gut, dazu muss ich sagen, dass ich noch nicht allzu lange dabei bin und die ganze Podcast-Historie vielleicht noch nicht ganz aufgesogen habe.
Ja, wir haben ja eine riesen Enzyklopädie vor dir gehabt. Das ist unmöglich, alle Folgen gehört zu haben. Aber treue Hörer haben das natürlich getan. Sie sind ja auch erst richtig gut mit dir, Christian.
Ach ja.
Das erzähle ich deinem Bruder.
Ich dachte, wir wollten alle böse sein jetzt.
Das stimmt, jetzt haben wir schon die ganze Zeit mit Blumen geworfen, so kommen wir nie durch diesen bösen Dungeon durch. Übrigens, Dungeon, würdet ihr das eher als Keller übersetzen oder eher als Kerker?
Normalerweise, erfahrungsgemäß als Kerker normalerweise, aber jetzt hier in dem Spiel ist es doch ein Keller. Jetzt deswegen, lass uns doch mal beginnen, was die Prämisse in dem Spiel ist. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal die Geschichte mal so ein bisschen erzählen, was überhaupt in dem Spiel passiert und dann, wie die Spielemechanik abläuft.
Die ganze Geschichte wird erzählt mit einem Intro-Text, bevor das Spiel losgeht. Der geht über mehrere Seiten und man spielt den Helden Aldrich, der in einem Gasthof übernachten möchte und eigentlich als Abenteurer versucht, ein Trauma seiner Jugend zu überwinden, denn seine Eltern sind umgebracht worden und eigentlich ist seine Idee, den Schurken zu erwischen, der dieses Verbrechen getan hat. Und innerhalb des Spiels Evil Dungeon erlebt man nicht diese große Lebensgeschichte, sondern einen Abend oder einen Tag im Leben von Aldrich auf einen seiner zahllosen Abenteuer, die auf einen warten. Es ist Evil Dungeon 1, das heißt, es ist das allererste Abenteuer. Aber er kommt mit dem Wirt ins Gespräch und daraus ergibt sich dann die Geschichte des ersten Teils.
Der Wirt erzählt, er habe in seinem Keller ein bisschen gebuddelt, warum auch immer, das weiß ich jetzt gar nicht, und hat eine alte Tür gefunden in der Wand und hat diese noch weiter freigebuddelt und es war ihm ziemlich unheimlich. Die war auch beschlagen mit Brettern und hat sie es dann freigelegt. Und ein Freund von ihm, ein Zwerg, der natürlich sehr goldgierig ist, denkt sich, ha, das sind bestimmt tolle Schätze. Du Junge, ich gehe für dich runter und schau mal, was da unten ist und erforsche das Verlies oder was auch immer da unten ist. Der Wirt macht sich Sorgen, weil der Zwerg schon seit einigen Tagen nicht mehr zurückgekommen ist, aber er traut sich selbst nicht, in dieses Verlies oder in diesen Keller zu steigen. Und ja, nach dem Gespräch beschließt Aldrich, das ist eine Chance. Warum soll ich da nicht mal nachgucken, was da unten abläuft? Und vielleicht finde ich ja auch den Zwerg und hole ihn lebend wieder heraus.
Und es gibt Lohn. Also sprich, er kriegt ja auch 5 Goldstücke und der Wirt macht einen ganz heiß drauf, dass er doch eine große Tat vollbringen könnte, die spielend leicht zu erledigen ist. Und so als Einstieg in sein allererstes Abenteuer, was man mit ihm erlebt, scheint es ganz passend zu sein.
Das ist eine schöne, kurze Geschichte, die er auch in dem Intro des Spiels beschrieben hat und die wirklich auch, wenn man Pen and Paper Rollenspiele kennt, so an Schwarze Auge oder solche Geschichten erinnern. Das kann man sich da gut vorstellen, dass sowas auch ein kleines Abenteuer gewesen sein mag. Übrigens ist Aldrich auch ein Name, der in der Welt von Das Schwarze Auge öfter vorkommt. Es gibt auch diverse Solo-Abenteuer, die man so früher als Bücher kaufen konnte. Das kennt ihr vielleicht auch. Da liest man sich die Geschichte durch und hat verschiedene Entscheidungen, die man treffen muss. Entscheidung A, lies weiter auf Seite 7. Entscheidung B, lies weiter auf Seite 12 und so weiter.
Player-Own-Adventure-Bücher, ne?
Genau, diese ganzen Geschichten. Und das erste Solo-Abenteuer habe ich gesehen in der Welt vom Schwarzen Auge. Das heißt, das Abenteuer beginnt. Und das erzählt tatsächlich auch die Geschichte von einem Aldrich, der dann sozusagen also der erste DSA-Held ist, den man da halt in dieser Welt spielt. Ich habe den Gregor da eigentlich auch mal drauf angesprochen und ihn gefragt, ob das Absicht war oder nicht. Und da hatte er gesagt, nee, dass das wohl dann Zufall gewesen ist, dass Aldrich für ihn eher so ein Standardname ist, der ihm eingefallen ist, so aus der Fantasy-Welt. Und er hat uns ja auch in dem Interview erzählt, dass er viele Spiele gespielt hat, aber vor allem ein HeroQuest-Fan immer gewesen ist. Also insofern war das Zufall, aber es passt halt ganz gut. Nachdem wir jetzt diese Geschichte gehört haben, geht das Spiel dann halt auch los. Wir werden halt geködert von dem Koch, ihr habt es eben erklärt, und betreten dann diesen Keller. Dann geht's mit einer quietschenden Tür los und dann beginnt das eigentliche Spiel.
Sascha, lass uns doch mal den Keller betreten.
Ja, ich stehe jetzt in diesem Kellerraum. Dieser Kellerraum ist leer. Lediglich ein paar Lumpen liegen in der Ecke. An der Wand brennt eine alte Fackel. So beginnt die Beschreibung des ersten Kellerraums. Was heißt im ersten Kellerraum? Das ganze Spiel ist darauf aufgebaut, dass man sich durch diesen Keller, durch dieses Verlies, diesen Dungeon, wie man das jetzt auch nennen mag, sich bewegt. Und in jedem einzelnen Raum findet man erstmal eine Beschreibung des Zimmers. Also man hat keine große Grafik vor sich, sondern lediglich eine Textbeschreibung. So wie du gesagt hast, Dominik, bei diesem Play Your Own Adventure oder Choose Your Own Adventure, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen, oder auch den DSA-Solo-Spielen. Also man wird in diese Welt gezogen mit kurzen 2-3 Zeiler und das war's. Der Rest macht die Fantasie aus.
Ja, und wenn man dann in dem Raum steht, dann hat man einen dreigeteilten Bildschirm. Die obere linke Hälfte zeigt den Raum, einschließlich der Ausgänge, ob man nach Norden, Süden, Westen oder Osten raus kann. Oben rechts stehen dann unter anderem alle Eigenschaften, also wie der Held heißt, wie viele Erfahrungspunkte er hat. Das ist so eine Art Highscore, dazu später noch mehr. Wie viele Lebenspunkte man hat, Rüstung, Schlüssel, Brandfiolen, über die müssen wir auch noch sprechen, dann Heiltränke und eingesammelte Goldmünzen. Und dann gibt's noch Auskünfte über die Waffe und den Schadensstatus. Und in der unteren Hälfte des Bildes, da sieht man unter anderem, falls oben links ein Feind eingeblendet ist, also ein Gegner, den man in diesen Kellern begegnen kann. Dann sieht man unter anderem, was für ein Feind es ist, welche Rüstung er hat und wie man ihn entgegenwirken möchte. Also man kann angreifen, man kann fliehen oder man kann eben auch diese kostbaren Brandbomben werfen oder einen Heiltrank sich reinzischen. Und der Kampf passiert da immer abwechselnd. Also sprich, der Held selber, der hat die Möglichkeit, durch eine Angriffsaktion das Monster zu verletzen. Beispielsweise mit dem Knüppel wäre das zwischen 1 und 6 den Schaden, den man hinzufügen kann. Allerdings hat der Feind auch die Chance, theoretisch diese Attacke zu blocken. Und das kommt ein bisschen darauf an, auf wen man da trifft. Es gibt welche, die haben höhere Chancen und es gibt welche, die haben niedrigere Chancen, so eine Parade zu fahren. Aber nachdem man seinen Angriff gemacht hat, greift eben dann abwechselnd auch der andere Gegner an. Und da kommt es eben darauf an, dass er entweder nicht trifft, also seinen Angriff verfehlt, oder falls er treffen sollte, dass man vielleicht noch rechtzeitig eine Parade fährt. Das Ganze kann man nicht direkt beeinflussen, aber es wird durch Spannungsaufbau schrittweise abgehandelt und das kommt dem Aufbau der Stimmung durchaus entgegen, auch wenn es natürlich für die Spielzeit aus meiner Sicht gestreckt ist für heutige moderne Verhältnisse.
Absolut, und das ist so ein Phänomen, was man aus diesen alten Pen-and-Paper-Rollenspielen gut kennt oder auch aus Computerspielen, die zum Beispiel auf dieser AD&D-Reihe basieren. Da hat man das ja auch manchmal, dass man vor einem Monster steht und man greift an und verfehlt das Monster. Das Monster greift an, das Monster verfehlt. Man greift selber wieder an, man verfehlt wieder. Also so diese Kampfszenen, die so vom geistigen Auge abgespielt, relativ slapstickhaft wahrscheinlich aussehen würden, weil es schwer vorzustellen ist, dass da zwei Gegner direkt voreinander stehen und sich behaken und immer daneben schlagen. Aber so ist das halt in diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen klassischerweise ja auch immer gewesen. Auch in Hero Quest war das so. Wir sehen in dem Spiel keine Würfel, aber letztlich wird im Hintergrund gewürfelt und wir bekommen dann eben Angriff, Parade, Verteidigung oder Parade dann hin. Eine weitere Möglichkeit, die wir noch haben, ist, wenn der Kampf irgendwann aussichtslos erscheint, haben wir noch die Möglichkeit zu fliehen. Und da wird dann so ein kleines Minispiel eingeblendet. Das ist auch recht simpel gemacht. Da muss man dann an einem bestimmten Augenblick die richtige Taste drücken. Dann ist die Flucht erfolgreich und man kann sich verziehen. Wenn das schief geht, dann scheitert die Flucht und man kriegt halt dann doch nochmal einen Schlag von seinem Gegner ab. Und da man so einen Fluchtversuch meistens dann doch probiert, wenn es schon ziemlich eng ist, ist das eventuell dann auch die letzte Tat, die man in dem Spiel hatte.
Wenn man die Flucht wählt, kann man sagen, in welche Richtung man fliehen möchte. Man bleibt also nicht in dem Raum, sondern flieht aus dem Raum in die entsprechende Richtung. Dann noch ein Punkt dazu zum Kampf an sich von der Geschwindigkeit. Man kann wirklich so sagen, Gregor hat es ja bewusst ein bisschen langsamer gemacht, ein bisschen Geschwindigkeit runtergenommen, weil er das Gefühl ja auch haben wollte, wie in einem richtigen Pen-Paper-Rollenspiel. Also man kann richtig spüren, wie der Computer oder du mit dem Dungeon Master diese Würfelduelle hast. Du würfelst, okay, Angriff hat funktioniert. Jetzt kommt der Dungeon Master dran und würfelt, ja, Parade hat auch geklappt. Und dann würfelt er seinen Angriff. Also die Geschwindigkeit ist fast genauso, als würden wir hier ein Pen-Paper-Rollenspiel live spielen, wie jetzt zu dritt. Und die Würfelzeit kann man so ungefähr einordnen. Ob das gut ist oder schlecht ist, das kann man so sehen, wie man möchte, finde ich.
Ich finde, das ist halt eine zweischneidige Sache. Ich kenne das unter anderem vom Tennis-Manager, den hat Thorsten Wölki gemacht für den C64, habe ich auch ein Let's Play aufgezeichnet auf YouTube, weil ich großer Fan davon bin. Obwohl es eigentlich ein normales, okayes Spiel für 1985, 86 ist, aber für heutige Maßstäbe eben auch sehr einfach gehalten. Man muss immer drei Gewinnsätze spielen und immer wenn man in den vierten und fünften Satz kommt, Da verzögert sich das Tempo. Die ersten gehen relativ schnell und danach muss man wirklich warten. Und der fünfte Satz dauert 2 Sekunden vielleicht Wartezeit oder 3. Da baut sich richtig Spannung auf. Und das ist eben einer der positiven Punkte, die auch Evil Dungeon in sich trägt. Andererseits ist natürlich das Spielkonzept relativ einfach, so ähnlich wie auch beim Tennis Manager, den ich angesprochen habe. Und dadurch ist es zwar so, wenn man sich darauf einlässt, dass sich die Spannung aufbaut, aber wenn man es mechanisch spielt, ist es eben nervig. Das heißt, wenn man das Spiel an sich im Gameplay erstmal ausprobieren möchte, erstmal erkunden möchte, ohne sich auf die Welt einzulassen, dann ist es hinderlich. Nimmt man die Welt und nimmt man dieses Ganze drumherum allerdings als gewollt oder als schön wahr, dann ist es positiv aufbauende Spannung. Das ist wirklich so eine zweischneidige Geschichte.
Du bist allerdings mit der Tür ins Haus gefallen, was den Kampf betrifft oder die Beschreibung des unteren Bildschirms, weil zuvor, bevor überhaupt ein Kampf stattfindet, ist auch die Beschreibung des Raumes noch dabei und auch richtig, die Möglichkeiten, richtig, die du jetzt hast, wie du dich in dem Raum bewegst oder vom Raum weg bewegst. Also wie gesagt, diese Beschreibung habe ich ja vorhin schon vorgelesen und jetzt habe ich im ersten Raum die Möglichkeit, diesen zu untersuchen oder direkt Richtung Osten weiterzulaufen. Und da ist auch der Verweis auf die Raumgrafik oben zu sehen, weil du siehst immer ein Rechteck. Das ist immer gleich groß. Und im rechten Bereich dieses Rechteckes hast du einen braunen Balken. Also das soll die Tür symbolisieren. Generell ist jeder Raum gleich groß, rein von der Grafik. Von der Beschreibung her kann allerdings diese Größe stark variieren, weil die Beschreibung beschreibt manchmal einen großen Essenssaal, der allerdings genauso aussieht wie die kleine Küche, die nebenan ist. Also du kannst leider keine Relation da sehen, wie unterschiedlich die Räume geformt sind. Aber deswegen ist es nur symbolhaft gesehen, dass du dich daran orientieren kannst. Ist da eine Kiste zum Beispiel in einem Raum? Ist da ein Gegner im Raum? Und welche Ausgänge habe ich zur Verfügung? Kannst du auch unten dann bei deinen Auswahlmöglichkeiten jederzeit sehen, weil die dann heller eingeblendet sind als die restlichen Optionen, die nicht zur Verfügung stehen?
Ja, die sind so ausgegraut.
Richtig, aber du siehst dann entsprechend in der Grafik, was du machen kannst, aber auch unten dann nochmal im Text, damit du auch weißt, welche Taste du nun zu drücken hast.
Welche Optionen hat man, wenn man einen Raum betritt? Dann wird einem einerseits angezeigt, sowohl oben in der Grafik in diesem Kästchen als auch im Text durch das Gehighlightete, in welche Richtung man weiterlaufen kann, Norden, Süden, Osten, Westen. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, den Raum zu untersuchen, was man an sich immer machen sollte, weil man dann die Chance hat, einen Heiltrank zu finden, weil man die Chance hat, eine Brandfiole zu finden, weil man die Chance hat, einen Dietrich zu finden, weil man die Chance hat, eine Falle auszulösen. Das ist dann leider das Problem. Da ist ein bisschen Glück dabei, aber das gehört zum Spiel dazu.
Ich reagiere so pikiert auf Untersuchen und Falle, weil ich bei meinem ersten Run, den habe ich auch aufgezeichnet für unseren YouTube-Kanal, ständig, wirklich ständig Fallen ausgelöst habe, die nicht schlimm sind. Die ziehen dir ja so 1-2 Lebensenergiepunkte ab, aber du hast nur 30.
Ja, aber in Summe tut's weh.
Irgendwann war es dann so, ich habe das Zeitliche gesegnet durch so eine dumme Falle. Oder die Falle vorher hat mich so stark geschwächt, dass ein Gegner mich wirklich umgehauen hat mit einem Larifari-Schlag.
Kann man ja nachgucken bei uns.
Was ich ganz schön finde an der Gestaltung des Dungeons ist einerseits, wie ich schon gesagt habe, diese Textbeschreibung, die ist in sich stimmig. Also das Labyrinth ist so aufgebaut, dass die Anordnung der Räume sinnvoll sein soll. Also es ist ein Speisesaal beispielsweise beschrieben. Im nächsten Raum ist dann die Küche. In dem nächsten Raum ist ein Vorratskeller oder sowas. Das passt irgendwo alles zusammen. Oder dann sind halt Waschräume und ein Schlafraum oder sowas, den man dann irgendwie betritt. Alles in räumlicher Nähe. Das passt ganz gut. Und das ist auch eine schöne Hilfe, um sich eine Karte zu zeichnen und wenn man hin und her läuft, auch zu identifizieren. Ah, da war ich ja schon mal. Denn wir haben es ja gesagt, die Räume grafisch sehen halt immer gleich aus, außer dass die Ausgänge dann eben, je nachdem wo welche sind, halt farbig markiert sind. Aber daran würde man sich nicht zurechtfinden. Man braucht diese Texte wirklich, um zu sehen, an welcher Stelle man im Labyrinth in dem Dungeon ist. Insgesamt ist der Dungeon auch so aufgebaut. Es sind 34 Räume. Das ist also nicht so wahnsinnig groß. Und was ich zumindest sehr, sehr dankbar finde, da sind keine Gemeinheiten wie diese Drehfelder, diese Spinner, die man so aus Dungeon Master oder sowas vielleicht kennt. Bard's Tale, genau, da gibt's das auch, ganz fies. Sowas hat er da nicht eingebaut. Das heißt, das ist wirklich ein Spiel und das hat mir dann auch Spaß gemacht, weil das so die Lust, so dieses Spielgefühl von früher wieder geweckt hat. Man kann sich da guten Karo-Block nehmen und sich dann halt eine Karte zeichnen. Wenn man die hat, dann kommt man dann auch also schon wesentlich besser weiter. Die ersten Durchläufe scheitert man vermutlich dann doch, wenn man ja auch gar nicht weiß, wo man hinläuft und in die Irre läuft, wenn man eine Karte gezeichnet hat, dann geht das ganz gut. Es gibt eine kleine Stelle, die ist ein bisschen gemein. Da sind nämlich die Abstände zwischen den Räumen nicht identisch. Also man kann das ganze Labyrinth so zeichnen, dass ein Kästchen ein Raum ist und dann verbindet man das zum nächsten Kästchen und da ist der nächste Raum. Und an einer Stelle gibt es aber einen Gang, der doppelt so lang ist wie die anderen. Also da müsste man einen längeren Strich ziehen zwischen den Räumen, damit das dann halt wieder passt. Das ist was ein bisschen verwirrt. Wobei ich sagen muss, wenn man die Beschreibung der Räume genau liest, hätte man drauf kommen können, weil er da auch irgendwas geschrieben hat, dass hier jetzt ein sehr langer Gang folgt und dann ist da die Speisekammer oder sowas. Aber das habe ich da nicht so für voll genommen. Das hat das Kartenzeichnen ein bisschen erschwert, was ich aber auch irgendwie ganz nett fand.
Es gibt genau zwei längere Wege, also die sind ungefähr im doppelten Abstand zu dem, was normalerweise ein Raum ist. Die Räume haben ja alle eine generisch gleiche Größe und du hast ja schon richtig gesagt, nur durch die Textbeschreibung kann man auch entdecken, ob man in einem Raum ist, der beispielsweise ein größeres Ausmaß hat. Und aufgrund des Feedbacks von Evil Dungeon 1, das er bekommen hat von den Leuten, die es gespielt haben, hat er das auch in Evil Dungeon 2 begradigt und da sind dann tatsächlich alle Räume in der gleichen Größe. Aber jetzt sind wir ja in diesem Dungeon und wir suchen diesen Zwerg, diesen Freund des Wirtes und auf einmal sind da nur Monster drin und wir versuchen irgendwie da rauszukommen. Was braucht man denn, um das Spiel erfolgreich abzuschließen?
Also was man nicht zwingend braucht, aber auf jeden Fall eine große Hilfe ist, ist eine bessere Ausrüstung. Wir fangen an mit einem Knüppel. Das ist die einfachste Waffe, hat halt einen Schaden, das ist ja vorhin gesagt, Dominik, von 1 bis 6. Und man kann im Laufe des Spiels bessere Waffen finden. Es gibt Räume, in denen Schatzkisten gefunden werden und wenn man die halt öffnet, dann kann man da bessere Ausrüstungsgegenstände entdecken. Es gibt einen geheimen Raum, den man in dem Dungeon finden kann. Da wird einem also der mögliche Weg nach Westen zu gehen gar nicht angezeigt. Das muss man halt vorher, indem man den Raum untersucht, dann erst herausfinden, dass da irgendwie so eine Geheimtür ist. Und hinter der befindet sich dann eben auch nochmal eine bessere Ausrüstung. Dann hat man also einen besseren Rüstungsgegenstand. Das sind erstmal Dinge, die man theoretisch nicht braucht, die aber natürlich die Kämpfe deutlich vereinfachen.
Ja, du kannst erstens die Waffen nehmen. Das hast du ja richtig angesprochen. Also da gibt es ja drei verschiedene mit dem Knüppel, dem Dolch und dem Schwert. Die steigern sich immer im 1 im Maximalwert. Das heißt, wenn der Knüppel 1 bis 6 ist, ist der Dolch 2 bis 7 im Schaden und das Schwert 3 bis 8. Die Schätze hast du schon angesprochen. Man kann natürlich auch Heiltränke finden. Das ist auch was, um möglicherweise den ein oder anderen Raum noch zusätzlich zu überleben. Und man kann so eine Art Sonderwaffe finden mit den Brandfiolen.
Das sind alles Sachen, die für die Kämpfe wichtig sind. Und dann gibt es noch Dietriche, die wir eben brauchen, um so eine Kiste überhaupt öffnen zu können. Und dann gibt es aber eben auch noch 5 verschiedene Artefakte, die sind farbig markiert, die auch in dem Dungeon versteckt sind, die muss ich auch finden, um letzten Endes dann den Dungeon wieder verlassen zu können. Das wissen wir aber am Anfang noch nicht.
Die befinden sich aber auch immer in einer anderen Konstellation in den Räumen. Das heißt, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, dann hast du ja angesprochen, es gibt so eine Art Erfahrungszuwachs mit jedem weiteren Spielen. Wenn man sich eine Karte zeichnet, dann kann man theoretisch den ganzen Dungeon auch kartografieren, aber die Artefakte sind nicht immer in den gleichen Räumen zu finden.
Und es gibt auch unterschiedliche Monster. Es gibt bestimmte Monster, die in dem Dungeon fest platziert sind. An der einen oder anderen Stelle tritt dann auf jeden Fall irgendein Kampf auf. Ansonsten gibt es auch ein paar Zufallsbegegnungen. Wie bei dem Untersuchen eines Raums kann eine Falle ausgelöst werden. Ich kann aber auch in einem Spielablauf einen Raum betreten und da steht dann ein Geist oder irgendein anderer Gegner, den ich platt machen muss. Und wenn ich das Spiel nochmal spiele, kommt da halt nichts. Also das kann schon sein. Das ist also auch beim Thema Wiederspielwert ein kleiner Vorteil. Wenn ich die Karte also einmal gezeichnet habe, dann weiß ich, wo muss ich hin? Wo ist der Ausgang? Wie komme ich da hin? Und dann könnte ich ja im Prinzip auf die Idee kommen, na gut, ich laufe also Osten, 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 Norden, dann suche ich da, dann habe ich da ein Artefakt, dann Süden, Süden, dann habe ich da das zweite und so weiter und dann kann ich das Spiel relativ blind durchspielen. Das funktioniert eben zum Glück nicht. Und das ist eigentlich auch ganz schön, denn wir haben in dem Spiel noch eine Besonderheit. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Wenn wir Kämpfe gewonnen haben oder Ausrüstungsgegenstände gefunden, wenn wir Gold gefunden haben, das erhöht die Punkte. Das ist ja eigentlich ein ganz übliches System bei einem Rollenspiel, dass man dann halt irgendwann so ein Level-Up hat und dann wird man stärker. Das hat uns Gregor aber erklärt, dass er das gar nicht implementiert hat. Das war ursprünglich mal auch eine Idee, den Helden dann eben aufsteigen zu lassen und ihn besser werden zu lassen, die er dann aber auch verworfen hat, weil das auch die ganze Spielzeit Spielmechanik das Ausbalancieren des Schwierigkeitsgrads noch schwieriger gemacht hätte. Und so hat er die Erfahrungspunkte letztlich als Highscore-Liste quasi umfunktioniert. Und das ist eine ganz gute Idee, denn ein Spielablauf dauert, wenn man eine Karte hat, wenn man weiß, wie ungefähr so die Wege sind, dann spielt man, ja, ich weiß nicht, was meint ihr? Ich würde mal sagen, so 30 bis 60 Minuten, dann ist ein Spielablauf durch. Wenn man dann seine Position in der Highscore-Tabelle sieht, dann kann das natürlich auch motivierend sein, nochmal einen Run zu machen und besser zu werden, schneller durchzukommen, mehr Punkte zu haben. Und da ist es eben auch ganz gut, dass halt nicht alles festgelegt ist, sondern dass bestimmte Dinge in dem Dungeon dann auch per Zufall ausgelöst werden.
Ja, ich stimme dir dazu. Grundsätzlich sind zufällige Elemente, solange sie einigermaßen fair sind, und das ist in dem Spiel durchaus so angelegt, ein belebendes Element. Denn dadurch wird das Spiel unberechenbarer und du hast trotzdem gute Chancen durchzukommen. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man sich auch in den Kämpfen schlägt. Aber grundsätzlich finde ich solche Zufallselemente, wenn sie wohl dosiert sind, auch erfrischend oder belebend. Gerade verhindert es ja auch sowas wie das Spiel auswendig zu lernen, was du angesprochen hast. Was für mich nicht ganz so schlüssig ist mit den Erfahrungspunkten, so wie du es schon erwähnt hast, hat er ja angesprochen, dass er die eigentlich für etwas anderes verwenden wollte, und zwar für ein Levelsystem. Aber für mich ist die Highscore trotzdem auch gegeben durch die Goldmünzen, denn mit denen kann man ja innerhalb des Spiels nicht wirklich was anfangen. Dadurch hat man die Erfahrungspunkte und die Goldmünzen. Aus meiner Sicht ist es so eine doppelte Highscore-Geschichte. Je nachdem, auf was du dann natürlich spielst, kommt es auch darauf an, was du höher setzt oder was du höher gruppierst. Da ist für mich so ein doppeltes Highscore-System eigentlich drin.
Ich bin mir gerade am Überlegen, was er hätte sonst machen sollen mit den Goldmünzen. Also was ich ganz übel fände, wenn so wie in Resident Evil 4 ein zwielichtiger Händler unten in dem Kerker da wohnt und dir irgendwelche Ausrüstungsgegenstände mit Gold verkauft. Wisst ihr, was ich meine? Von der Geschichte her wäre das kompletter Blödsinn. Und von daher bin ich eher froh, dass er es so gelöst hat, dass er die Goldstücke letztendlich ignoriert hat, aber dir wenigstens ein paar Punkte vergibt. Gut, dann hätte man den Geldbeutel oder die Anzeige des Goldes letztendlich vernachlässigen können.
Vielleicht, dass man sich den Weg freikauft oder den Einsatz abbricht, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Oh, der Böse im Evil Dungeon.
Dass du dann einfach reich rausgehst.
Richtig, und sagen können, Wirt, du kannst mich mal, suche dein Zwerg dir selbst und viel Spaß in deinem Leben.
Dein Zwerg ist tot, ich habe 160 Gold.
Mhm. Dominik, genau. Dominik, jetzt weiß ich, wer der wahre Böse hier von uns ist.
Ja, ich habe auch schon, da muss man aber später drauf kommen, Darth Vader in dem Spiel gesehen. Habt ihr das auch?
Jetzt bin ich gerade irritiert.
Keinen der 8 Gegner. Also die 8 Gegner sind Ratte, Spinne, Skelett, Geist, Goblin, Ork, Ghoul und Mumie. Normalerweise begegnet man in einem Durchlauf, wenn man jeden Raum macht, auch mal jeden von diesen Viechern. Aber wenn man nicht jeden Raum macht, dann kommt man auch nur auf einen Teil dieser Gegner. Aber warum ich sage bei Evil Dungeon, dass es Darth Vader gibt, habt ihr nicht den Titelscreen gesehen?
Doch.
Von Evil Dungeon 1?
Doch, klar.
Schaut euch mal den Ladebildschirm an, wie der Held da aussieht.
Ja. Okay.
Diese Schattensilhouette. Okay.
Dann hat er aber eher wirklich ein kleines Lichtschwert in der Hand, was nicht leuchtet, ja.
Ja, der ist es gerade aus.
Ja.
Der hat nur einen längeren Stab.
Okay, mit ein wenig Fantasie lasse ich das jetzt gelten.
Ich musste direkt an Darth Vader.
Interessant, denken. Bin ich echt noch nicht drauf gekommen, aber ich habe das Titelbild mir jetzt gerade mal hier aufgemacht und ja, es ist halt eine schwarze Figur,
mit
schwarze
Mantel.
Lord mit Mantel, genau. Er hat das Schwert in der Hand, das leuchtet nicht, könnte man aber als Lichtschwert interpretieren. Ich bin da vielleicht auch gar nicht drauf gekommen, weil ich auch hier die gedruckte Anleitung habe. Ich habe ja die Version auf Diskette auch hier und die sieht ein bisschen anders aus. Das ist auch ein schönes Cover eigentlich und da sieht man den Helm, der da durch den Dungeon läuft. Der hat auf dem Rücken ein Schild. Der hat, glaube ich, auch einen Mantel an. Also das ist schon die gleiche Figur. In der rechten Hand trägt er auch ein Schwert. Aber in der linken hat er eine brennende Fackel, damit er was sieht. Dadurch sieht man hier halt auch, dass der halt einen Helm hat, der aber auch gar nichts mit Darth Vader oder so zu tun hat. Und dass es eben auch ein echtes Schwert ist. Aber es ist witzig. Ich habe das noch gar nicht gesehen und du hast gar nicht so Unrecht.
Das ist aber ein Ritter in der Ausgabe auf dem Cover, der locker jeden Goblin und jede Ratte mit dem rechten Fuß zerquetschen kann, ohne mit der Wimper zu zucken und nicht so Probleme hat wie ich, der von jeder kleinen Spinne ja ins kleine Auge gestochen wird oder gebissen wird und sofort tot umfällt.
Ja, und der geht auch nicht nur mit einem Knüppel runter, der hat schon richtig Waffen dabei. Also zumindest sieht er kompetent aus.
Von daher ist das Titelbild Ja, das kann ich eher nachvollziehen. Da siehst du halt jemanden mit einem Mantel und das sieht auch mehr als Knüppel aus, als Schwert. Wenn, dann ist es wirklich ein dürftiges Kurzschwert, was er in der Hand hat. Und das finde ich sogar etwas stimmiger. Das ist aber auch der Punkt, was mich so freut an dem Spiel, dass so die 80er-Jahre-Vibes hat, dass das Cover weitaus pompöser ist und mehr verspricht, was auch wunderschön gezeichnet ist und das ist ein Stockfoto, was er sich gekauft hat und auch weiter bearbeitet und verfremdet hat. Das ist wunderschön, ohne Frage und auch sehr stimmig zu dem Spieletitel, aber das Titelbild im Spiel sagt mir mehr zu, weil das passender ist, finde ich.
Also ich habe ja keine Packung in der Hand. Ich finde die Packung, die man als Cover hat, also wenn wir jetzt gerade dabei sind, die sieht aus, als wäre sie von einem modernen Spiel, auch die schriftartige Welt ist. Und das Ladebild beziehungsweise dieses Willkommensbild innerhalb von Evil Dungeon, das sieht halt aus, als wäre es von 80er-Jahre-Spiel.
Es gibt noch eine andere Erinnerung in dem Spiel, nämlich die Szene, wenn man die Räume wechselt. Wenn ich sage, ich will jetzt nach Osten weitergehen, dann erscheint dann immer so ein kleiner Ladebildschirm und so eine knarzende Tür. Das haben wir vorhin ja auch schon gesagt. Das ist natürlich auch so eine Anspielung, kleine Hommage an den ersten Teil von Resident Evil. Da erinnert euch ja wahrscheinlich auch dran. Da war das ja auch so auf der PlayStation. Da war das ja so ein Trick, um die Ladezeiten dann von der CD auch zu überbrücken, dass man dann da so eine Tür eingeblendet hat und die hat sich dann langsam geöffnet und geknarrt und dann ging es eben weiter. Das war ja auch bei Resident Evil richtig gut gemacht, um den Spannungsbogen aufrecht zu halten in dem Haus. Daran musste ich hier auch halt sofort denken, als dann diese Türen kamen.
Aber hast du tatsächlich oder habt ihr tatsächlich mit dem Sound weitergespielt? Das war eins der ersten Punkte, die ich beim Wiederspielen immer wieder ausgeschaltet habe. Nichts gegen das Knarren der Tür. Das hört sich auch sehr gut an, ohne Frage. Aber irgendwie, das war ein Punkt, wo mich genervt hat und ich habe es dann ausgeschaltet.
Also ich habe es auf dem Laptop gespielt ohne Sound. Deswegen, ich kenne das knarrende Geräusch, weil ich es einmal mir angehört habe und dann habe ich halt den Sound auf 0% gedreht. Deswegen bin ich da raus an der Stelle.
Okay.
Ich habe es zu Beginn mit Sound gespielt und hatte dieses Türenknarzen und fand das auch echt ganz stimmungsvoll. Irgendwann später habe ich es aber auch ausgeschaltet, weil es einfach die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen reduziert. Man kann schneller spielen, wenn dieser Sound weg ist. Das ist ja eben hier eben nicht wie bei Resident Evil einfach ein Trick, um irgendwelche Ladezeiten zu überbrücken oder sowas, sondern das ist halt künstlich eingebaut und das verzögert das Spiel dann halt ein kleines bisschen. Das ist ganz schön, aber das hat er, glaube ich, auch selber gesehen, denn im Hauptmenü, wenn man das Spiel starten kann, kann man eben auswählen, ob man die Soundeffekte an- oder ausstellen möchte. Und dann kann man das also auch abschalten.
Stichwort Resident Evil, da ist am anstrengendsten, die Kamera unter Kontrolle zu halten und nicht die Tür, bis es in den nächsten Raum geht. Aber es stimmt, damals 96, als das Spiel recht frisch war, da kenne ich genügend Leute, die sowohl vor den Hunden in Resident Evil als auch eben von dem, was ist im nächsten Raum. Und diese Türöffnungssequenz, die hat da bei einigen nochmal die Fantasie angeregt. Und das war für Ladezeiten überbrücken und sowas, das war denen gar nicht so bewusst. Da erinnere ich mich an die ein oder andere Spiele-Session unter Freunden. Auf dem C64 wären die Ladezeiten ja zu überbrücken auch kein Fehler gewesen. Aber heutzutage ist es natürlich eine untergeordnete Sache und das Spiel muss ja auch nicht nachladen. Also es ist ja nur einmal im Speicher drin und daraufhin funktioniert der Evil Dungeon von vorne bis hinten mit einem Ladedurchgang.
Du kannst also das Spiel in zwei Varianten beenden. Die eine Variante, du spielst es durch, schaffst es aus dem Verlies wieder zu entkommen. Oder die andere Variante, das Spielende zu erleben, ist zu sterben. Und da muss ich sagen, das war eine fiese Geschichte, sage ich euch. Ich bin gestorben und man sieht dann ein wunderschönes Grab mit Blumen, einem schönen Grabstein, großem Kreuz drauf, in typischen C64-Zeichen gemalt. Und dann steht der Text. Die Götter um eine weitere Chance bitten. Ja oder nein? Cool, ich habe ein Continue. Mach auf ja und das Spiel fängt von vorne an. Das war fies. Letztendlich hat er bloß gefragt, hey, willst du das Spiel nochmal von vorne beginnen? Oder nein, landest du im Hauptmenü? Oder das Spiel endet sogar sofort und landet wieder im Basic. Das war jetzt eine fiese Falle. Nicht genug, dass ich schon am Boden liege in der Erde, tritt der Programmierer noch auf mehr drauf.
Ja, findest du das so? Weil an sich ist es ja ein stimmungsvolles Game Over. Die ganze Welt versucht ja eine Geschichte und eine Atmosphäre aufzubauen. Und da ist es halt besser, als wenn da einer hinschreibt, so hahaha. Es geht genau. Zurück. Es geht zurück auf den Ladebildschirm. Ich finde es eigentlich
ja, ganz gut. Ja, natürlich. Dieses Verblüffende, dieser Ärger, der kam mir nur beim ersten Mal heraus. Und dann wusste ich ja schon, auf was er hinauszielte. Aber im ersten Moment dachte ich, cool, continue, jawohl. Und dann fing ich wieder von vorne an. Das war diese 2-Sekunden-Freude, die ich hatte, dass ich noch weiterspielen konnte oder könnte. Und dann wurde es mir genommen. Dieses Hochgefühl und dann war es plötzlich weg. Aber nochmals, ich kann es nachvollziehen, du hast recht, das ist stimmungsvoll, aber das war dieser Moment, den ich einfach mal beschreiben wollte, wie es mir erging. Ich rede über meine Gefühle, Dominik, aber ich weiß ja, du bist der Böse hier von uns, deswegen darf ich das hier gar nicht mehr erwähnen.
Oh. Das ist halt auch der Schreibstil letztlich in dem Spiel. Man sieht das auch in dem zweiten Teil, wenn man, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber, aber in dem zweiten Teil, wenn man den startet, dann wird der Ladebildschirm auch mit den Worten "Dein Schicksal wird geladen" dann halt überbrückt. Und weil wir gerade hier sagen, die Götter haben eine weitere Chance bitten, das habe ich eigentlich im Internet erst gelesen, das habe ich nicht gewusst und auch selber nicht ausprobiert. Es gibt auch einen eingebauten Cheat-Modus, den Gott-Modus. Und zwar, wenn du im Hauptmenü die C64-Taste und G drückst, dann wird der aktiviert und dann auch kommentiert von dem Spiel mit den Worten "Oh, you want to be almighty, huh?" Dann sieht man auch, wenn man dann eine neue Spielrunde startet, dann ist die Lebenskraft, die Rüstung auf 99 auf Maximalwert. Man hat 50 Dietriche, Brandfiolen, Heiltränke ohne Ende. Man kommt also in dem Modus dann auch wirklich ohne Probleme durch. Dann würdest du auch ein paar Fallen mehr überleben.
Ja, und warum erzählt ihr mir das jetzt erst?
Vielleicht sind wir ja doch ein bisschen böse.
Weil du dich deiner Sterblichkeit bewusst sein sollst.
Damit du die Götter um eine weitere Chance bitten kannst. Ach,
genau.
Der Schreibstil, der ist ja fantastisch, finde ich. Der ist wunderschön, der ist kurz, prägnant, hält dich nicht auf. Der Text hat das Notwendigste an Information, aber liefert auch genug, um dich in diese Welt reinzuzerren. Und ich meine, wir sind ja alle schon behaftet von diversen Fantasy-Spielchen, Filmen und Büchern, auch aus unserer Jugend und Kindheit noch. Ich habe da wahnsinnig viele Fantasy-Bücher gelesen, da braucht es halt auch nicht viel. Und Gregor findet mit seinen Texten immer die Triggerpunkte, wie man plötzlich in dieser Welt sich sieht als Alrik umherwandern und dann in dieser Taverne sitzt und der Wirt dich beim Essen und beim Schluck Met anspricht und dir eine Geschichte erzählt und du dann neugierig wirst und denkst, hey, super, wieder ein Abenteuer mehr. Auch die 2-3 Zeiler im Kerker, im Verlies, die reichen vollständig aus, um, wie gesagt, mir die Welt genauestens vorzustellen.
Kurz, prägnant und atmosphärisch.
Genauso sehe ich es auch. Das ist ja ein simples Spiel, wobei ich das jetzt überhaupt nicht despektierlich meine. Eher insofern, dass es Erinnerungen weckt. Also ich habe das gespielt und habe mich wirklich an die Zeit zurückerinnert, als man mit, ich weiß nicht, mit, wann war das, mit 14, mit 15 oder sowas, dann wirklich mal bei irgendeinem Freund im Hobbykeller gehockt hat mit einem schwarzen Auge oder mit einem AD&D-Abenteuer und dann war halt einer der Dungeon Master und hat da durch die Geschichte geführt und wir haben da fleißig mit unseren Würfelbechern und Charakterbögen gespielt und gerätselt, was jetzt so passiert. Das Spiel fängt diese Atmosphäre eigentlich sehr gut ein.
War dir Pen-and-Paper-Spieler? Darüber haben wir eigentlich noch nie gesprochen gehabt.
Also ich habe das relativ selten, glaube ich, gespielt. Es gab mal eine Phase, da habe ich das Schwarze Auge gespielt und da gab es schon einige Abende, wo wir uns mal getroffen haben. Aber oft war es ja auch so, dass diese Abenteuer so wahnsinnig lang geworden sind und dann haben wir die nie beendet. Dann hat man danach 3-4 Stunden immer noch kein Ende gehabt und irgendwann musste man einfach nach Hause und dann haben wir irgendwie nicht weitergespielt. Später hatte ich dann mit ein paar Freunden, die große AD&D-Fans waren, da ein paar Mal mitgespielt. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber so ein richtiger Hardcore-Pen-and-Paper-Spieler bin ich nicht gewesen. Was bei dir, Dominik?
Also Rollenspiele bin ich ja normalerweise jemand, der eher so 2 Schritte zurück macht. Ich war aber trotzdem natürlich auch mal dabei, wo das Schwarze Auge gespielt wurde von Leuten, die einen Jahrgang unter mir waren. Die haben das organisiert, da gab es eine größere Gruppe und einer von meinen besten Freunden ist eben auch Teil von dieser Gruppe gewesen, die sich da hier und da getroffen hat. Und da war ich dann 1-2 Abende dabei, aber es ist irgendwie nie so meins gewesen. Also egal welche Art von Pen and Paper, da war ich immer ziemlich raus. Hero Quest selber fand ich aber ganz gut, weil es auch kürzer war. Es war prägnanter von der Zeit her.
Ich hatte 2-3 Jahre lang eine feste Gruppe gehabt, haben auch einige Übernachtungen übers Wochenende hinweg, so 2-3 Tage von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag schon ein paar Runden durchgemacht. Das war eine spaßige Zeit, haben wir das Schwarze Auge gespielt. Dann fing es an, dass wir uns mal andersweitig umgeschaut haben und bei Traveler gelandet sind, aber da haben wir nur unsere eigene Charaktere ausgewürfelt. Das war das Spaßigste dran, aber das Spiel selbst hat uns nicht mehr gefallen und das war es dann aber auch. Dann fing die Ausbildung auch an, und dann hat man sich da leider etwas getrennt.
Ja, es ist halt so, wie es der Christian gesagt hat, es ist halt unglaublich lange. Du kommst ja in viel Zeit wenig voran und dann kommt es auch immer drauf an, dass du, wenn du weiterspielst, möglichst die gleiche Gruppe zusammen haben möchtest. Und da gibt's so viele Dinge, wo sich das dann ähnlich wie bei einem Savegame über so einen langen Zeitraum zieht, dass dann viele auch schon sagen, nee, komm, lass uns wieder neu anfangen. Und der Nächste sagt dann, ach, wir fangen zum 3. Mal neu an. Und dann gibt sich das meistens mit diesen Pen-and-Paper-Spielen oft. Ist meine Erfahrung.
die Zeit, da kannst du heutzutage ja viel, viel sparen, weil es so viele Unterstützungsmedien gibt. Alleine deinen Charakterbogen kannst du online ausfüllen. Du kannst ja alles automatisch auswürfeln lassen auf einmal und nicht einzeln. Und der Dungeon Master hat auch viele Hilfsmittel, elektronische Hilfsmittel mit Apps und so weiter. Da behaupte ich mal, dass da die Spielgeschwindigkeit um einiges Fahrt aufgenommen hat.
Also im Vergleich zu 90ern sicher.
Genau, das ist so. Also woran ich mich bei Schwarze Auge noch gut erinnern kann, ist, dass es da auch so total bescheuerte Namen für Zaubersprüche gab. Flim Flam Funkel war so irgendwie der blödeste, der mir jetzt auch noch in Erinnerung ist. Aber davon mal abgesehen, also heute ist das wirklich so. Ich habe jahrelang überhaupt nichts mehr mit Pen and Paper zu tun gehabt, aber irgendwann, naja, in der Corona-Zeit hat man ja irgendwie allerhand komische Sachen gemacht, weil vieles, was man eigentlich machen wollte, nicht mehr ging. Und da kann ich mich noch dran erinnern, das kann ich kurz erzählen, da habe ich auch mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel über einen Discord-Server mit ein paar Leuten gespielt. Und das war wirklich eine schöne Sache. Das war ein anderes System. Das war nicht Schwarze Auge, auch nicht AD&D. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das war auch relativ einfach. Da haben wir einmal eine Stunde uns, glaube ich, getroffen, um so einen Charakterbogen für jeden zu erstellen. Und dann war das fertig. Und dann haben wir an einem Abend mal auch so 3 Stunden ein Abenteuer gespielt, das dann zu Ende war. Das allerdings auch zu Ende war, weil wir alle gestorben sind. Also der Dungeon Master war, das war tatsächlich ein Evil Dungeon. Der kannte keine Gnade. Aber heute, es ist mir gerade eingefallen, weil du es gesagt hast, Sascha, heute ist das wirklich alles ein bisschen einfacher, weil es A, gibt es, glaube ich, mehr kürzere Abenteuer, die auch auf sowas ausgelegt sind, und B, kannst du wirklich auch viele Sachen online oder irgendwie digital erledigen und brauchst nicht mehr viele Kleinigkeiten, Stift und einen Würfel und Papier und alles Mögliche.
Noch einen kleinen Abstecher zu das Schwarze Auge, bevor wir da Strich drunter ziehen, damit wir zurück zu Evil Dungeon gehen, aber das ist mir auch noch eine Anekdote wert. Das Schwarze Auge gibt es ja schon lange nicht mehr unter Schmidt-Spiele, das hat ja ein anderer Verlag offensichtlich übernommen, und die waren auch auf der Gamescom und ich stand an dem Stand, habe gesehen, was da auslag, und da war nicht das Schwarze Auge ausgelegen, sondern tatsächlich die Schwarze Katze. Und ich stand da und habe mir überlegt, das Design, das sieht alles nach das Schwarze Auge aus, und habe dann tatsächlich gefragt und dann sagen sie, ja, das ist ein Parallelabenteuer. Wenn nachts praktisch ganz Aventurien schläft, kommen die Katzen hervor und erleben da ihre Abenteuer. Und dann spielt man tatsächlich Katzen. Ich musste schmunzeln. Ich möchte jetzt nicht drüber werten, weil ich kenne die Abenteuer nicht. Wahrscheinlich sind die weitaus genialer als das Schwarze Auge. Das weiß ich nicht. Aber ich stand da und kam aus dem Lächeln und Grinsen nicht mehr heraus am Rest des Tages. Nur wegen die schwarze Katze. Man muss sich's mal anschauen. Vielleicht macht es auch tierisch Spaß, ja.
Vielleicht kennt es ja einer von den Hörern. Mir persönlich sagen die schwarzen Katzen nichts, aber wenn man schon abends was macht, dann hätten es doch auch Vampire sein können, oder?
Ja, vielleicht ist es aber auch schon zu abgedroschen und jemand ist Katzenliebhaber. Bin ich ja selbst auch und hat sich da ein paar Gedanken gemacht. Offensichtlich, weil es scheint ein schlüssiges Konzept zu sein. Wie auch immer. Kehren wir zurück zu Evil Dungeon. Haben wir noch was zum ersten Teil zu erzählen?
Es gibt schon noch was zu sagen zu Evil Dungeon. Christian, wie endet denn das Spiel? Was ist denn das große Finale?
Wir erinnern uns ja daran, dass wir diesen Zwerg finden sollen, der in den Keller aufgebrochen ist. Und ich glaube, das können wir ja an der Stelle spoilern, oder?
Aufgrund des zweiten Teils, ja.
Genau, der schließt ja auch direkt daran an. Ja, der ist in den Keller aufgebrochen. Wir suchen ihn. Leider kommen wir aber zu spät. Wir finden ihn irgendwann dann nur erschlagen im Dungeon liegen und können also nur die schlechte Botschaft übermitteln, dass der Freund von dem Wirt tot ist. Die Frage ist jetzt, wie geht's denn mit uns weiter? Wir entdecken am Ende des Dungeons eine Tür. Da ist auch eine lange Beschreibung in dem Raum, eine sehr lange. Da heißt es halt, eine schwere Tür findet man da. Die hat 5 Vertiefungen, in welche die seltsamen farbigen Artefakte zu passen scheinen, die wir in dem Spiel gefunden haben. Wir haben es ja vorhin erwähnt, wir müssen 5 verschiedene Artefakte in verschiedenen Farben finden. Die sind auch in Kisten versteckt. Wenn wir die haben, dann können wir die Tür öffnen, die uns dann wieder aus dem Dungeon herauslässt, uns wieder in die Freiheit lässt. Kleines Problem dabei ist aber, dass wir nicht nur die 5 Artefakte brauchen, um die Tür zu öffnen, sondern dummerweise gibt es da halt auch noch einen Endgegner, mit dem wir es zu tun haben. Der ist besonders stark. Der hat einen sehr, sehr langen Energiebalken. Also der kann wirklich ziemlich viele Treffer aushalten. Das wird ein sehr harter Kampf. Den müssen wir auch gewinnen. Da können wir also auch nicht flüchten oder ihm vorbeirennen, aus dem Dungeon raus oder so. Hier an der Stelle zahlt es sich aus, wenn wir diese Brandbomben, die wir hoffentlich gefunden haben, im Laufe des Abenteuers gesammelt haben. Denn die die verursachen jedes Mal 10 Schaden und damit kriegt man den ganz gut klein. Die Besonderheit ist hier auch noch, wenn man so eine Brandbombe schmeißt, dann trifft die den Gegner auf jeden Fall. Also die Attacke, die kann nicht fehllaufen.
Außer es ist ein Geist. Das habe ich auch ausprobiert. Ich hatte gedacht, der Geist sieht aus wie ein klassischer Bettlakengeist und der brennt ja erst recht, aber da hat die Fiole überhaupt nichts gebracht. Die Fiole flog einfach durch ihn hindurch.
Dafür hast du das Item im Raum zerstört. Weil das ist das Risiko, wenn du mit Brandbomben wirfst.
Ach, wirklich?
Du machst den Loot kaputt, ja.
Das wusste ich gar nicht. Okay.
Das ist interessant, ja. Ich wusste beides nicht. Also ich habe einmal einen Spieldurchlauf gemacht, den ich dann auch abgeschlossen habe. Da habe ich diese Brandfiolen die ganze Zeit gesammelt und habe die anderen Monster eben einfach im Kampf besiegt oder bin auch mal geflohen und weitergerannt. Dann hatte ich einige Brandfiolen bei diesem Endgegner. Und da ist dann halt noch eine Besonderheit. Wenn man die einsetzt und wirft, dann richtet sie also auf jeden Fall bei dem Endgegner Schaden an. Und man ist sofort nochmal dran. Also es ist eben nicht so, dass man abwechselnd angreift, dass als nächstes der Endgegner eine Attacke gemacht, sondern man kann wieder entscheiden, will ich angreifen, will ich einen Heiltrank nehmen, will ich noch eine Brandfiole werfen und wenn man genug Brandfiolen hat, dann hat man den halt schon fast komplett getötet, bevor der Gegner überhaupt seinen ersten Zug macht. Das ist dann nicht ganz so optimal gelöst. Da hatte Gregor auch gesagt, dass er am zweiten Teil dann halt auch anders umgesetzt, aber dadurch ist, wenn man gut ausgerüstet ist, der Kampf sogar relativ leicht. Ansonsten ist das ein sehr, sehr langer und zäher Kampf.
Ja, anspruchsvoll auf alle Fälle. Wenn man die Brandfiolen nicht hat, ist die Überlebenschance gering, würde ich sagen.
Genau. Und wenn man das also geschafft hat und dann auch eben das Equipment hat, um die Tür zu öffnen, dann endet Evil Dungeon 1 und dann kommt noch ein Abspann. Dann wird erklärt, dass man da halt rausgeht aus dem Dungeon und dann wird ein Highscore-Bildschirm eingeblendet, in dem man eben nochmal sieht, wie lange man gebraucht hat. Also die Zeit wird festgehalten. Es wird festgehalten, wie viele Goldstücke man eingesammelt hat und es wird eben festgehalten, wie viele Punkte man gemacht hat. Ich habe hier einen Screenshot nochmal abgespeichert, da bin ich durchgekommen, da habe ich 52 Minuten gebraucht, 153 Goldstücke eingesammelt und 584 Erfahrungspunkte gehabt.
Ordentlich.
Weiß ich nicht, ich kann es nicht wirklich gut vergleichen, dazu fehlen mir eure Werte, falls ihr da irgendwas habt oder gespeichert habt oder so.
Also meine Leiche, die immer noch im Kerker liegt und durch Fallen erschlagen wurde, die Nick respektvoll zu.
Auf der C64-Wiki wärst du Platz 2 hinter Rockford. Also sprich, du bist der zweitbeste Spieler mit dem Ergebnis.
Das ist auch der Vorteil, wenn man ein Homebrew-Spiel spielt, was nicht jeder kennt, dann kann man sich da vielleicht ganz gut noch oben platzieren.
Genau. Was mich überrascht hat, dass man bei Evil Dungeon 1 und 2, was ja heute eigentlich logisch ist, nicht unbedingt einen Joystick braucht, sondern tatsächlich alles mit der Tastatur spielt. Als ich das Spiel das erste Mal von euch vorgestellt bekommen habe, war natürlich vor meinem inneren Auge immer der Joystick mit dabei. Was es aber hier nicht ist, fand ich eigentlich fürs moderne Spielen ganz angenehm. Ich mochte damals auch Spiele, die auf Tastatur waren. Wir haben über Mafia kurz gesprochen, als er bei uns im Interview war. Das war ja auch ein reines Tastaturspiel. Das hat auch zu C64-Zeiten schon gut funktioniert, aber zugegebenermaßen waren eben damals 90% der Spiele mit Joystick-Steuerung ausgestattet und das ist wieder so eins dieser 10% Spiele, die eben keinen Joystick benötigen. Was sagt ihr zur Alterseinstufung? Er hat ja eine Packung mit Cover und auf der Rückseite hat er eine Altersempfehlung gegeben, ab 8 Jahren. Was sagt ihr dazu?
Halte ich für absolut realistisch. Wenn ich mich jetzt so zurückversetze, das war auch die Zeit, als ich die ersten Choose Your Own Adventure Bücher auf Deutsch gespielt habe oder auch so die ersten Rollenspielerfahrungen schon gemacht habe. Also das ist absolut in Ordnung. Es ist ja auch nicht zu düster, das Ganze, finde ich. Rein von den Texten.
Also ich hätte so 10 gesagt, aber ich finde, 8 Jahre ist schon ein anspruchsvolles Ding. Da bist du so in der zweiten Klasse. Bin ich mir nicht so sicher, ob du das da so durchschaust oder so durchblickst, dieses Spielsystem. Es ist ja nicht für 8-Jährige gemacht, aber ich finde interessant, dass er eben diese Altersempfehlung so gewählt hat.
Gregor ist ja selbst Vater und sein Sohn war ja auch mit Beta-Tester, hat er ja auch erzählt. Der hat es ja auch getestet mit Freunden und der ist auch so ein bisschen älter jetzt, aber ich denke mal, er hat es einfach auch an seinem Sohn gesehen, dass das funktioniert. Und spätestens, wenn du als Elternteil daneben sitzt und gemeinsam mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter spielst, dann ist 8 schon sehr realistisch, finde ich.
Für den zweiten Teil hat er 10 gewählt. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Warum ist der für 2 Jahre ältere Spieler erst geeignet?
Überrascht mich jetzt ein bisschen.
Ich bin auf Begründungen gespannt.
Ja, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, weil der zweite Teil doch sehr, sehr ähnlich ist und Evil Dungeon 2 ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich meine, es gibt ja genug Firmen im AAA-Bereich, die ja auch Nachfolger produzieren, die im Grunde kein Nachfolger sind, sondern eher eine erweiterte Mission Disc oder heute kann man ja sagen, ein Patch eher ist. Aber so böse möchte ich gar nicht Gregor gegenüber treten, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung, eine logische Weiterentwicklung von einem Projekt, was einem sehr stark am Herzen liegt. Und das merkt man ja Gregor immer wieder an. Es hat einige Verbesserungen. Es führt die Geschichte konsequent weiter. Sie schließt direkt an dem Abenteuer. Also man beginnt damit, dass man jetzt dem Wirt die schlechte Nachricht vom Tod seines Freundes, des Zwerges, berichtet und man dann Gerüchte hört, dass Orks durch die Lande ziehen und andere Dörfer tyrannisieren. Und da ja die Eltern von unserem Helden von Orks erschlagen worden sind, möchtest du ja dich, wenn man so will, fast schon an dem gesamten Orkstamm rächen und jagst den Orks hinterher. Und während dieser Jagd stolperst du in eine Falle der Orks und wirst niedergeknüppelt und wachst in einem Kerker auf, in einer Zelle. Ist im ersten Moment das Gleiche. Du versuchst aus dieser Zelle erstmal abzuhauen. Am Anfang findest du praktisch ja eine modrige Wand, die du sehr schnell durchbrechen kannst. Und dann bist du in diesem Verlies unterwegs. Das ist das gleiche Prinzip wie im ersten Teil. Die Grafik an sich hat sich auch nicht geändert. Man sieht, wie beim ersten Teil, oben links diese schematische Darstellung eines Raumes im Rechteck und rechts oben werden die Werte angezeigt und im unteren Bereich wird der Raum beschrieben, deine Aktion oder der Kampf gezeigt.
Es ist tatsächlich so, es gibt mit der Nachtspinne oder der Riesenratte so eine Art Variation der Gegner, aber letztendlich ist es eigentlich nur so eine Art Auffüllen mit mehr Variation. Was mich irritiert hat, ist, wo ist denn der Knüppel hin? Man kämpft jetzt auf einmal am Anfang mit einer Planke und kann diese Planke dann auch über die Streitaxt bzw. die Elfklinge innerhalb der Räume wieder verbessern. Die haben auch andere Werte als im ersten Spiel, also die sind anders zugelost. Also der Knüppel ging ja von 1 bis 6, die Planke geht von 2 bis 5 insgesamt. So wie du es gesagt hast, halten sich die Unterschiede in Grenzen. Ich will nicht sagen marginal. Im Hintergrund ist bestimmt auch noch einiges getweakt, was man als Spieler vielleicht jetzt nicht sofort sieht. Ich würde sagen, wenn es auf einer Diskette rausgekommen wäre, bitte Disk wenden Geschichte.
Der Gregor hat uns ja im Interview auch ein bisschen was darüber erzählt und hat uns ja auch gesagt, dass also hinter den Kulissen, dass er da schon eher da auch programmiertechnisch einiges noch umgesetzt hat. Aber für den Spieler sieht man da gar nicht so wahnsinnig viel im Ergebnis. Wenn man mal überlegt, was ist alles neu dazugekommen? Dann gibt es zum einen ein bisschen Musik. Es gibt im Titelscreen einen Soundtrack, der läuft und es gibt auch Hintergrundmusik. Das ist beides von dem Nordisch Sound gemacht worden. Benjamin Dibbert heißt der. Da kann, glaube ich, Sascha wesentlich mehr dazu sagen, weil er hier unser Musikfan ist. Ich kenne ihn auch ein bisschen persönlich und das ist ja auch einer von den Podcastern beim Nerdwelten Podcast, der da auch immer sehr viel Musik macht. Der hat einen schönen YouTube-Kanal mit viel Sid-Musik, die er selber dann irgendwie gemacht hat. Das ist echt ein schönes Stück. Das macht Spaß, das zu hören. Und generell kann ich da wirklich nur sagen, zum einen Nerdwelten-Podcast, ein sehr schöner Podcast, kann man wirklich mal reinhören, also Empfehlung an der Stelle. Und zum anderen auch der YouTube-Kanal von ihm mit seinen Soundtracks ist wirklich wert, den mal anzusurfen. Da sind schöne Sachen drauf.
Es sind viele schöne Cover, die er gemacht hat dabei, die sehr hochwertig sind. Es ist meiste inzwischen auf dem SID-Chip programmiert. Vorher hat er ein bisschen eigene Sachen gemacht mit Samples, also die klassischen Tracker-Sounds eher. Die späteren Geschichten sind viele mit dem SID-Chip und die sind wirklich erstklassig, muss man wirklich sagen.
Ansonsten, wir haben ja gerade gesagt, was gibt es als Neuerung? Also das ist eine Neuerung, die auch wirklich die Atmosphäre deutlich verbessert. Es gibt jetzt auch eine Speicherfunktion. Bei Evil Dungeon 1 kann man nicht speichern. Das heißt, die meisten Leute, die es gespielt haben, werden es ja vermutlich auch im Emulator speichern. Da kannst du natürlich sowieso mit Save States dein Spiel abspeichern. Aber jetzt gibt es eben auch eine offizielle Möglichkeit, das Spiel zu speichern, damit man halt nicht mehr einen ganzen Durchgang spielen muss. Wobei das von der Länge ähnlich ist. Also bei dem ersten Spiel hat er auf dem Cover angegeben, dass die Spieldauer ca. 60 bis 90 Minuten dauert und beim zweiten Teil steht das auch als 60 bis 90 Minuten da angegeben. Es gibt, da wollen wir jetzt aber nichts spoilern, weil das ja noch der neuere Teil ist, es gibt zwei verschiedene Enden, je nachdem, wie man sich da also durch den neuen Dungeon schlägt. Es gibt natürlich auch einen neuen Dungeon, der ist auch ein bisschen größer. Man kann da entkommen, man kann auch noch einen anderen Charakter finden, eine Zauberin, die Valeria heißt, die man auch noch aus diesem Dungeon befreien kann. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, du, Dominik, hast es vorhin angesprochen. Die Monster sind ein bisschen variiert. Die Items sind andere. Es gibt auch ein paar Rätsel. Es gibt zum Beispiel ein Zahlenschloss. Da muss man also einen Zahlencode finden. Es gibt Bereiche in dem Dungeon, die man am Anfang nicht betreten kann, weil man da einfach noch nicht hinkommt, weil man die Informationen oder die Gegenstände noch nicht hat und sich das dann erst erarbeiten muss. Das ist schon ein bisschen anders als der erste. Aber, sag mal, optisch sieht es im Prinzip dem ersten Teil sehr, sehr ähnlich. Und das sagt er auch selber. Spieler von dem ersten Teil werden sich da auch sehr schnell zurechtfinden. Und das ist definitiv so.
Preislich ist die ganze Geschichte aber fair gestaltet, denn du hast ja angesprochen, Teil 1 kostet gar nichts und Teil 2 ist 4,99 als digitaler Download. Zumindest zum Zeitpunkt des Interviews gab es auch noch die Collector's Edition bei ihm zu bestellen für 20 Euro. Alles über www.retroarts.de. Also sprich, er hat da einen eigenen Shop aufgezogen und vertreibt dann auch diese Produkte selbstständig.
Das finde ich also auch gut. Der erste Teil, der war im Prinzip immer als ein Hobbyprojekt ausgelegt und angesehen. Das hat er auch so gesagt und das hat er auch nie geändert, auch jetzt als der zweite Teil rausgekommen ist. Das kann man sich, also wenn man jetzt Lust hat auf dieses Spiel und da mal reinspielen will, in so einen klassischen alten Dungeon Crawler, dann kann man sich das immer noch kostenlos runterladen und im Emulator spielen. Wenn man so wie ich auf Sammlerkram steht, kann man sich auch immer noch die physische Version mit einer schönen roten C64-Diskette bestellen. Das gibt es also auch noch. Das bietet er auch beides noch an. Du hast es eben gesagt, der zweite Teil, der ist eben nicht mehr Freeware, aber digital kostet halt auch nicht viel. Klar, die physische Variante, die macht natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit, die kostet ein bisschen mehr. Aber das finde ich eigentlich fair. Ich meine, wenn man in das Spiel mal reinschauen will und mal sehen will, ob es was für einen ist, kann man sich den ersten Teil gratis runterladen. Wenn man das dann gut findet und dem Programmierer da was Gutes zukommen lassen will, dann kann man ja den zweiten Teil kaufen, digital über itch.io und die physische Variante dann eben über den RetroArts Shop.
Eine Art modernes Shareware-Spiel.
Stimmt, das sind wir wieder, genau. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die er noch geändert hat. Also was ich noch erwähnen möchte, ist, es gibt keine Erfahrungspunkte mehr, sondern sie heißen jetzt auch offiziell Questpunkte. Das macht so diesen Highscore-Charakter ein bisschen transparenter und man kommt nicht in die Gefahr, das zu missinterpretieren wie im ersten Teil, dass man vielleicht doch einen Aufstieg in einer neuen Stufe und höhere Charakterwerte erleben kann. Was auch neu ist, der Flitztrank oder die Flitztränke, die man finden kann. Das ist eine neue Art von Tränken, die für Fluchtversuche hilfreich sind, die erhöhen lediglich die Chance, einen erfolgreichen Fluchtversuch zu starten. Da wird man bei jedem Fluchtversuch vorher gefragt, möchtest du einen Flitztrank benutzen? Und wenn du sagst, jo, möchte ich, dann wird, wie gesagt, die Chance dann dafür erhöht.
Was sagt ihr zum Cover? Also der Ladebildschirm ist ja diesmal nicht Darth Vader im Keller, sondern Darth Vader im Toten Wald.
Ja, auch stimmig. Das ist so für mich irgendwie kurz vor dem Status, als er niedergeknüppelt wird von hinten. Also das ist für mich auch sehr stimmig für die Geschichte. Das passt wunderbar.
Also ich finde das Cover von Teil 1 sehr stimmig. Bei Teil 2 finde ich, ist es zu hell. Dafür, dass du einen Dungeon hast, dürftest du nicht so ein helles Cover haben. Das ist meine persönliche Meinung, aber er wird ja auch im Wald überrascht. Vielleicht ist es so, dieser Einstieg, bevor er eben dann auch in diesen Kerkerverlies untergebracht wird. Vielleicht hast du da recht. Aber dann, warum läuft er mit gezogener Waffe rum?
Naja, wenn du weißt, dass Orks hier wüten, dann bist du dann doch schon noch etwas vorsichtiger.
Dann bist du auf der Hut.
Ja, wusste der das so? Man sieht ja keinen Ork auf dem Bild.
Ja, aber dafür auf dem Diskettencover.
Stimmt. Stimmt. Ja, die Packung von Teil 2. In Teil 1 steht ja der Held im Mittelpunkt. Bei Teil 2, bei der Collector's Edition, die du ja auch hast, Christian, ist das Cover allerdings nicht mit dem Helden, sondern mit einem Gegner.
Genau, da ist ein Gegner drauf.
Ist das ein Ork oder ein Goblin?
Genau, ich überlege gerade auch, was das eigentlich sein soll. Könnte ein Ork sein, allerdings hat er sehr spitze Ohren. Und
der ist nicht so stark.
Der sieht nicht so groß und genau, stark aus wie ein Ork.
Ich würde sagen, das ist ein Goblin. Wenn ich an den Green Goblin denke von Spider-Man, hat er doch gewisse Ähnlichkeiten, was das Design betrifft. Mhm. Wobei auch Orks, zumindest mal bei Herr der Ringe, stammen ja von Elben ab oder haben die gleiche Abstammung. Das sind Elben, die irgendwie abtrünnig geworden sind und sich da zurückgezogen haben in die Dunkelheit. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Bitte, alle Tolkien-Fans, bitte nicht auf mich einschlagen. Ich krieg's nur noch so grob zusammen, dass sie irgendwie den gleichen Stamm haben. Und deswegen haben auch Orks bei der Herr der Ringe spitze Ohren.
Ich finde jedenfalls, dass das Bild verglichen mit dem ersten Teil deutlich düsterer wirkt, deutlich gruseliger, aggressiver wirkt, obwohl es heller ist. Ich meine, bei dem ersten Teil sieht man ja, wie gesagt, einfach nur jemand durch so einen dunklen Gang laufen mit einer Fackel in der Hand. Aber hier haben wir jetzt diesen Ork mit einer hässlichen Fratze, der hat eine Waffe in der Hand. Im Hintergrund sieht man auch, da liegen so ein paar Totenschädel. Das ist schon eine ganz andere Stimmung, die mit dem Bild erzeugt wird.
Das Star Wars Prinzip, der erste Teil ist das, hey, wir gehen ins Abenteuer und alles Friede, Freude, Eierkuchen, trotz der düsteren Handlung. Und der zweite Teil, der Nachfolger, ist der richtig düstere Teil der Trilogie. Ich hoffe ja, dass es ein dritter Teil
ist. Vielleicht ist da auch was dran und vielleicht hat er sich deswegen auch selber in das Spiel eingebaut. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn ihr nämlich auf den Endgegner trefft, das muss ich noch kurz erzählen, auch weil du gerade den Tennismanager ja vorhin erwähnt hast, wenn du auf den Endgegner triffst, der heißt nämlich Rogerk. Und ich habe tatsächlich, als ich das mal gespielt habe und zum ersten Mal gesehen habe, vorher irgendwie, ich weiß nicht, im Internet, auf einer Sportseite war ich da unterwegs und habe mir da irgendwelche Tennismeldungen angeguckt. Ich bin nicht so der große Tennisfan, aber ich war immer ein großer Fan von Roger Federer. Und ich habe das dann gelesen und dachte, Roger G., was soll das denn eigentlich? Was meint der da? Was ist denn das für ein blöder Name? Bis ich dann irgendwie darauf gekommen bin, nee, das ist nicht Roger G., sondern es ist halt Rogerk. Und wenn ich Rogerk rückwärts spreche, dann ist das unser lieber Gregor, der da also als Endgegner quasi im Spiel selbst auftaucht. Kleines Easter Egg.
Ja, besiege den Rogerk. Grundsätzlich ist es ja so, dass er auch in Aussicht gestellt hat, dass es Evil Dungeon 3 geben kann. Allerdings hat er auch eingeräumt, dass er womöglich erstmal eine Kunstpause einlegt. Einfach und alleine, weil für ihn so ein bisschen die Luft raus ist. Es fehlt ein bisschen die Inspiration, was man noch machen kann. Aber er ist einer Trilogie nicht abgeneigt. Das heißt, wir besprechen jetzt eine Spielereihe, die wahrscheinlich zum Stand 2024 noch nicht abgeschlossen ist. Also wir sind jetzt Ende 23, Anfang 24, wo die Aufzeichnung stattfindet. Und wenn ihr das hört, ist 2024. Vielleicht gibt's da schon Neuigkeiten, aber eventuell dauert es auch ein bisschen länger, bis Teil 3 dann noch erscheinen wird.
Kein Druck, Gregor, kein Druck. Aber es wäre toll.
Genau, kein
Druck. Es wäre großartig.
Absolut, genau. Ich bin auch gespannt, wo da die Reise hingeht. Er hat ja selber auch mit uns ein bisschen darüber philosophiert, was eigentlich jetzt richtig wäre. Also ein Teil 3, ein potenzieller Teil 3, der vielleicht auch wieder so ist wie im Evil Dungeon 1 und 2. Ein neues Abenteuer, ein neues Dungeon, ein paar neue Features, andere Gegner. Also so wie Teil 2 eben auch geworden ist. Oder hat er auch überlegt, ist es vielleicht auch mal besser, was ganz anderes zu machen, was nicht mehr so nah auch an dem ersten Teil ist, aber sich dann auch gefragt, ist es dann halt eigentlich noch ein Evil Dungeon oder wäre das dann vielleicht ein Spiel, was auch einen ganz anderen Namen tragen sollte? Also da bin ich mir wirklich gespannt, ob er Lust hat, noch einen dritten Teil zu machen. Es hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, ob sich der zweite Teil jetzt gut verkauft oder nicht, würde ich mal vermuten. Und was er da so für ein Feedback bekommt, aber ich glaube, beim ersten Teil hat er es ja auch erzählt, dass er da sehr viel auch positives Feedback bekommen hat und gesagt hat, hey, tolles Projekt, ja, ein einfaches Spiel, aber hat mir richtig Spaß gemacht. Er sagte mir auch mal, im ersten Monat hatte er über 1000 Downloads des Evil Dungeon 1 auf seiner Homepage, was ja auch schon wirklich beachtlich ist. Ich meine, so groß ist die C64-Szene nicht mehr und so viele Leute wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, die sich heute noch wirklich für neue Spiele auf dem C64 interessieren. Da finde ich 1000 Downloads in einem Monat schon wirklich gut. Mal gucken, wie es da weitergeht und wie er sich entscheidet, welche Ideen er hat für einen dritten Teil. Weiß nicht, falls jetzt jemand zuhört und das Spiel auch gespielt hat und irgendwelche Vorschläge hat, könnte er uns die auch gerne mitteilen. Dann leiten wir die auch sehr gerne an den lieben Gregor weiter.
Aber das ist jetzt auch ein gutes Thema, mal gedanklich überzuschwenken, wie wir das Spiel fanden. Und da muss ich eins mal so erzählen, was mir immer wieder beim Spielen aufgetaucht ist, wo ich gedacht habe, boah, zum Beispiel eine Automap. Das wäre was. Dieses Feature fehlt mir. Mir fehlte dieses und jenes. Da könnte es ein bisschen schneller sein. So, aber genau deine Reaktion, Christian, wenn ich mir das dann überlege und mich zurücklehne und ernsthaft darüber nachdenke, sage ich, nee, bitte nicht, mach das nicht, weil genau dieses Simple, dieses schnelle in Anführungszeichen, das ist ein sehr langsames Spiel, aber du kommst sehr schnell rein in das Spiel. Du hast Lust, da mal eine, in Anführungszeichen, schnelle Runde zu spielen zwischendrin. Das macht das Spiel oder das macht das Prinzip großartig von Evil Dungeon. Deswegen hoffe ich, dass das Ganze nicht zu einem kompletten Feature-Massaker wird, was das ganze Spiel wieder kaputt macht. Also sollte mal ein dritter Teil sein. Deswegen finde ich die Entscheidung, die Gregor gemacht hat, vor allem für den zweiten Teil, wirklich großartig. Erstklassig. Es darf nicht mehr anwachsen, sonst ist genau diese Kunst von, ja, von dieser Simplizität weg.
Ich sehe es auch so, dass es ein Spiel bewusst ist, dass sich dieser Retro-Szene bedient, auch in der Art, wie man es spielt, und dass man da einfach nur konsequent sein sollte, auch für die Zukunft, und es beibehält. Er hat ja das Auskämpfen von Gefechten auch in Teil 2 schon leicht angehoben, was das Auswürfeltempo anging. Das war sicher eine richtige Entscheidung. Grundsätzlich, finde ich, sollte man sich da in dem Weg nicht beirren lassen. Es gibt auch die Geschichte von den X-Machern, diese Weltraumoper, die jeder von uns kennt. Die wurden auch darauf angesprochen, von Zig-Zeitungen nach dem Motto so, ja, wir möchten es aber so und so haben und da fehlt das Komfort-Feature und das dauert zu lange und es ist zu viel Grinding. Und die Antwort von den Entwicklern war einfach nur, nein, wir möchten, dass ihr das Spiel so spielt, wie wir es konzipiert haben, wie unsere Vision ist. Und wie man das an der X-Reihe sieht, die ist nicht unumstritten, aber die Fans lieben sie dafür, für das, was sie ist, und das verschafft einen auch eine gewisse Identität innerhalb von so einem Strategiekosmos oder innerhalb von so einer Szene. Und deswegen, Evil Dungeon 1 war erfolgreich, Evil Dungeon 2 baut darauf auf. Mit etwas Innovation, denke ich, funktioniert dieses Spielprinzip auch für den dritten Teil.
Dann mein Fazit. Ich finde, dass das ein richtig schönes Spiel geworden ist. Ich habe es mir gekauft und habe ja vorhin gesagt, ich war mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt mal spielen werde oder ob das einfach mit dem schönen Cover im Regal steht. Dann habe ich es mal reingeschmissen. Ich habe da wirklich Spaß mit gehabt und auch das mit der Automap, wo ich eben gerade direkt widersprochen habe. Es war wirklich schön, da mal einen Karo-Block hier irgendwo noch zu suchen und dann anzufangen, den Dungeon zu malen. Es ist ja auch eben fair gestaltet. Man kriegt das ja immer auch gut gemalt. Das ist auch nicht alles nicht zu groß. Das ist wirklich machbar. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Und wenn man bedenkt, dass er, so wie er es ja erzählt hat, das eigentlich vor allem für sich gemacht hat. Ja, dass er das als Basic-Fingerübung gemacht hat. Vielleicht habt ihr ja das Interview mit ihm, was wir gefühlt haben, auch schon gehört. Da hat er ja gesagt, dass er früher auch mal so ein ganz einfaches Labyrinth-Spiel als Grundlage hatte, was dann gedanklich der Aufbau war für das Spiel, und dass er das eigentlich mal für sich selber fertig machen wollte und gut ist. Und dann ist das halt draus geworden. Ich habe da ein paar schöne Spiel-Sessions mitgehabt und ich finde es gut, so wie es geworden ist. Und wenn es einen dritten Teil mal geben sollte, wäre ich da auch sehr interessiert. Was ich noch anmerken wollte, ist, was mir auch echt gut gefällt, ist, dass scheinbar diese kleine aktive Entwicklerszene, die es noch so gibt auf dem C64, dass die auch gut untereinander funktioniert. Das hat er uns ja auch gesagt. Wir hatten ihn im Interview auch mal gefragt, wie ist das überhaupt passiert, dass jetzt da Sound drin ist, weil er das selber nicht konnte. Das hat er uns ja auch gesagt. Und da hat er berichtet, dass er mit dem Nordisch Sound, mit dem Ben Dibbert, einfach Kontakt aufgenommen hat und ihn gefragt hat, sag mal, ich baue hier ein Spiel, hast du vielleicht Lust, kannst du mir da irgendwie einen Soundtrack oder sowas liefern? Und dann hat er das einfach gemacht, mir was geschickt. Und das nächste war, das ist ja in Basic programmiert, das ganze Spiel. Und hier hat er aber wirklich noch andere Programmierkenntnisse in Assembler gebraucht. Auch da hat er sich in der Community helfen lassen, um das eben umzusetzen. Das hat dann Georg Rottensteiner, heißt der, der auch in der C64-Szene noch aktiv ist. Der hat ihm da halt auch geholfen. Und das finde ich einfach auch eine total schöne Geschichte, dass man sich da untereinander dann irgendwie auch hilft und so ein Projekt eben entsteht und verbessert wird gemeinsam. Das hat mir echt Spaß gemacht und für mich war es dieses Jahr wirklich ein schönes Spiel und eine sehr positive Überraschung.
Das ist der Punkt, wo ich auch meinte, hey, wir müssen das unbedingt mal durchsprechen oder zumindest mal für euch, schaut euch mal diesen Titel an. Jetzt nochmal, wir ignorieren die Tatsache, dass ich dich versehentlich ignoriert habe, lieber Christian. Aber mich hat das in vielerlei Hinsicht so getriggert. Ja, da kamen beim Anspielen so viele Jugenderinnerungen hoch. Erstens mal, weil das Spiel tatsächlich in den 80er Jahren hätte erscheinen können, so Mitte 80er Jahre, ohne Probleme, ohne dass irgendwas Besonderes drin ist, was in heutigen Homebrew-Spielen drin ist. Ich denke mal an Sam's Journey. Ein tolles Spiel, tolle Grafik, das reizt den C64 ohne Ende aus. Von Eye of the Beholder oder Sonic möchte ich gar nicht anfangen, was inzwischen möglich ist. diese ganzen Spiele, das sind modernere Spiele aus den frühen Mitte oder Mitte 90er, kann man sagen. Da allein schon die Spielprinzipien. Mhm. Und Evil Dungeon, du hättest es mir verkaufen können, es wäre 1984 rausgekommen. Und das ist der Punkt.
Es hätte in deiner Diskettenbox der Jugend sein können.
Richtig, korrekt, so ist es. Ja, und dann auch, genau, wie gesagt, dann die Erzählweise, dann für mich halt noch so diesen Pen-and-Paper-Charme, was das Spiel überträgt. Das hat mich komplett gefasst und ich möchte mich nochmal hiermit beim Gregor bedanken, dass er diese schöne Zeit da nochmal hat hochkommen lassen.
Da schließe ich mich total an.
Ich mich auch. Vielen Dank auf alle Fälle für das Interview und natürlich auch für das Spiel. Und jeder kann natürlich auch reinschauen. Wir werden auch einen Link setzen, bei dem man auf Evil Dungeon 1 kommt und dann eben auch einen Link, in dem man Evil Dungeon 2 kaufen kann. Den findet ihr auf unserer Homepage. Falls ihr den Podcast woanders gehört habt, dann schaut einfach mal bei uns auf www.legendarygames vorbei. Games, eine spanische Seite.
Normalerweise gehen wir bei Spielen immer auf Kritiken ein oder auf Reviews von Zeitschriften und dann kann man denken, okay, das ist jetzt zumindest mal bei solch einem Spiel, ja, einem neuen Spiel ja selten gegeben. Also wir können keine Powerplay auspacken, sondern ich packe diesmal die, jetzt weiß ich nicht, wie sie genau ausgesprochen wird, Sepp, C-Sepp, Z-Sepp, mit 2 Z geschrieben und AP, eine altehrwürdige Seite aus den 80ern schon. Und da gibt es ja eine Neuauflage oder es gibt einen Verlag, der diese Zeitschrift weiterhin vertreibt und auch überwiegend über Homebrew-Spiele berichtet. Es gibt die Sept 64 und da in der Ausgabe Nummer 13 der Sept 64 findet man auch ein kleines Review. Die Sept, muss man sagen, ist ein DIN A5 Format und dementsprechend so groß ist dieses Review nicht. Aber Gregor hat tatsächlich dort Erwähnung gefunden und das Spiel schnitt ab mit 76%. Das ist doch schon mal beachtlich, oder?
Ordentlich.
In einer britischen Zeitschrift.
Finde ich auch.
Damit ist er bei den deutschen Spielen eher oben anzusiedeln.
Ja.
In Großbritannien.
Eben. Ich wollte gerade sagen, früher war das ja historisch eigentlich traditionell so, dass deutsche Spiele da eher abgewatscht wurden und da hat er einen ganz guten Schnitt gemacht. Ich glaube, wir haben das noch gar nicht gesagt, deswegen nur noch mal ganz kurz am Rande erwähnt, das Spiel hat auch eine deutsche und eine englische Fassung. Also man kann das tatsächlich auch komplett auf Englisch spielen.
Ich glaube, soweit haben wir alles erzählt, oder?
Ja.
Ja, ich glaube auch.
Wenn es um Technik geht, wie Evil Dungeon funktioniert, wie er das technisch gelöst hat, den empfehle ich einfach auch nochmal in dem Podcast zu hören, sofern er das noch nicht gemacht hat. Denn im Interview geht er auch gerade auf diese technischen Feinheiten oder auf den Entwicklungsprozess ein. Lohnt sich wirklich zu hören. Und ja, mir hat es Spaß gemacht, dass wir heute mal was aus der Homebrew-Szene gemacht haben, was vielleicht ja nicht so in der ersten Reihe steht, historisch gesehen, aber zeigt, dass diese alten Systeme weiterhin geliebt werden und auch gepflegt werden von Fans, wie wir das auch sind.
Mich hat es besonders gefreut, dass ihr alle drauf angesprungen seid, auf diesen riesigen Wunsch von mir, dieses Spiel mal hier anzusprechen. Und obwohl ich Homebrew, wie gesagt, nie... Christian muss jetzt lachen, ja, sehr schön.
Ich bin empört, ich muss nicht lachen.
Nee, aber ernsthaft, ich hatte mit Homebrew nichts am Hut aufgrund Zeitmangels und das hat mir doch Tür und Tor geöffnet, mal öfters hier und da mal in die Szene reinzuschauen.
Also dann, von meiner Seite aus ist alles gesagt. Ich danke euch beiden für die rege Teilnahme und wir hören uns wieder in einer neuen Folge. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss zusammen.